den Berichten der Bibel, in den Evangelien, die uns über die Gefangennahme, die Verurteilung, die Hinrichtung und dann auch die Auferstehung Jesu Christi berichten und über die wir in der Osterzeit in besonderer Weise gelesen und gehört haben, werden ja neben Jesus noch eine ganze Reihe von anderen Personen genannt, die es sich lohnt, näher anzusehen, um aus ihrem Verhalten zu lernen. Wir denken in dem Zusammenhang sicherlich in erster Linie an die 12 Jünger Jesu aus dem engeren Jüngerkreis. Wir denken sicherlich auch dabei an die Mutter Jesu, Maria, an die anderen Frauen, die Jesus nachfolgten, an Josef von Arimathea, an Nikodemus und darüber hinaus an die vielen Leute, die damals von diesen Ereignissen hörten, mit dabei waren, sie sahen, Anteil daran nahmen, ja, vielleicht sogar mit darin verwickelt waren. Dass bei diesen Ereignissen auch der römische Statthalter Pontius Pilatus eine wesentliche Rolle spielte, denn wir wissen ja, dass er letzten Endes die Hauptverantwortung für die Verurteilung Jesu zum Kreuzestod trug, daran denken wir zwar auch, aber doch bleibt er meistens im Hintergrund. Sicherlich vor allem deshalb, weil er doch dabei eine negative Rolle spielte. Wenn wir uns die biblischen Berichte näher ansehen über das, was sie über Pontius Pilatus sagen, dann erkennen wir, dass es doch eine ganze Menge ist, wie er sich verhielt, was er sagte, wie er entschied, wie er handelte. Eine ganze Menge, was uns auch heute noch etwas zu sagen hat. Und ich meine, wenn wir uns das genau ansehen, es ist nicht nur Negatives, was wir daraus lernen können. Es ist vielleicht ein Zufall, aber vielleicht doch nicht, dass er neben Jesus und seiner Mutter Maria die einzige Person ist, die im apostolischen Glaubensbekenntnis namentlich genannt wird. Gelitten unter Pontius Pilatus, heißt es dort. Nun sind diese biblischen Berichte, die Berichte aus den vier Evangelien, nicht die einzigen Quellen, die uns etwas über diesen römischen Statthalter sagen, wenn es auch wohl die bekanntesten sind. Auch römische Geschichtsschreiber, Tacitus, Philo und auch der in römischen Diensten stehende jüdische Historiker Josephus haben etwas über Pontius Pilatus ausgesagt. Und trotz allem weiß man nicht so sehr viel über ihn. Man weiß nicht, wann er geboren wurde. Man weiß nicht, wo er geboren wurde. Das, was man weiß, ist, dass er aus dem mittleren römischen Adel stammt, aus dem Ritterstand, dass ihn Kaiser Tiberius eben als Statthalter oder wie es manchmal heißt, Prokurator, der offizielle Titel war wohl Präfekt von Judäa und Samaria, bestimmt hat und dass er dieses Amt von 26 bis 36 nach Christus ausführte. Die Verurteilung Jesu, so ungefähr um 30 nach Christus, lag also mitten in seiner Amtsperiode. Bekannt ist auch, dass er am Ende seiner Amtsperiode gewaltsam gegen samaritanische Gläubige einschritt und dann auf dem Protest hin beim Kaiser abberufen wurde, nach Rom beordert wurde. Was dort mit ihm geschah, ob er verurteilt wurde und wozu, auch das ist nicht bekannt. Und auch ist nichts Genaues zumindest bekannt über sein Lebensende. Es wird berichtet, dass er verbannt worden sei. Es wird berichtet, dass er Selbstmord begangen haben soll. Aber das alles ist nicht bewiesen. Alle diese Berichte, die der Geschichtsschreiber und die biblischen Berichte, sagen uns aber übereinstimmend, dass er doch recht gewaltsam, zuweilen brutal handelte. Die Bibel sagt uns aber eben noch mehr. Und das, was uns die Bibel sagt, das wollen wir uns heute etwas näher ansehen. Und ich denke, es hat uns manches zu sagen. Nun kennen wir ja das, was die Bibel über Pilatus sagt, recht gut. Ich darf also ganz kurz nur eine ganze Reihe von Versen aus den Evangelien, Matthäus, Lukas, Johannes, vorlesen, einfach um uns nur noch einmal daran zu erinnern. Als es aber Morgen geworden war, hielten alle hohen Priester und Ältesten des Volkes Rat gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und nachdem sie ihn gebunden hatten, führten sie ihn weg und überlieferten ihn dem Statthalter Pilatus. Sie führten nun Jesus von Kaiphas, das war der hohe Priester, in das Prätorium, das war der Sitz Pilatus in Jerusalem, und rief Jesus in das Prätorium, es war aber früh morgens. Und sie gingen nicht hinein in das Prätorium, damit sie sich nicht verunreinigten, sondern das Passamahl essen könnten. Pilatus ging nun zu ihnen hinaus. Pilatus ging nun wieder hinein in das Prätorium und rief Jesus und sprach zu ihm, bist du der König der Juden? Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Da sprach Pilatus zu ihm, also bist du doch ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis gebe. Pilatus spricht, was ist Wahrheit? Weißt du nicht, fragt Pilatus, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Darum hat der, welcher mich dir überliefert hat, größere Sünde. Daraufhin suchte Pilatus, ihn loszugeben. Zum Fest aber war der Statthalter gewohnt, der Volksmenge einen Gefangenen loszugeben, den sie verlangten. Sie hatten aber damals einen berüchtigten Gefangenen mit Namen Barabbas. Als sie nun versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, wen wollt ihr, dass ich euch losgeben soll, Barabbas oder Jesus, der Christus genannt wird? Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überliefert hatten. Während er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit jenem Gerechten, denn im Traum habe ich heute um seinetwillen viel gelitten. Er sprach aber zum dritten Mal zu ihnen, was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine Ursache des Todes an ihm gefunden. Als aber Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern vielmehr ein Tumult entstand, nahm er Wasser, wusch seine Hände vor der Volksmenge und sprach, ich bin schuldlos an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Dann gab er ihnen den Barabbas los, Jesus aber ließ er geißeln und überlieferte ihn, damit er gekreuzigt werde. Dann heißt es im Zusammenhang mit der Schrift, die auf Anordnung Pilatus am Kreuz angebracht wurde, die hohen Priester der Juden sagten nun zu Pilatus, schreibe nicht der König der Juden, sondern dass jener gesagt hat, ich bin König der Juden. Pilatus antwortete, was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Und dann im Zusammenhang mit der Bestattung des verstorbenen Jesus, als es aber Abend geworden war, kam ein reicher Mann von Arimathia mit Namen Josef, der selbst auch ein Jünger Jesu war. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, den Leib zu übergeben. Am nächsten Tag versammelten sich die hohen Priester und die Pharisäer bei Pilatus und sprachen, Herr, wir haben uns erinnert, dass jener Verführer sagte, als er noch lebte, nach 3 Tagen stehe ich wieder auf. So befiehl nun, dass das Grab gesichert werde. Pilatus sprach zu ihnen, ihr sollt eine Wache haben, geht hin, sichert es, so gut ihr kennt. Ihr könnt. Soweit diese biblischen Berichte. Es sind nicht alle, aber doch die wichtigsten, auf die ich jetzt mit zu sprechen kommen werde, wenn wir uns die Rolle ansehen, die Pilatus spielte, und uns fragen wollen, was wir daraus lernen können. Als erstes möchte ich hervorheben, Pilatus bemühte sich offensichtlich in seinem Amt als Präfekt, seinem Dienstherrn, dem römischen Kaiser, zu gehorchen, seine Interessen zu vertreten, ihn zu ehren. Darüber sprachen auch die Geschichtsschreiber, die nichtbiblischen Geschichtsschreiber. Es ist bekannt von ihnen, dass er gleich, nachdem er nach Judäa kam, nach Jerusalem zog und dort ein Feldzeichen mit dem Bild des römischen Kaisers aufrichten ließ. Gewissermaßen, um zu zeigen, diese Stadt, die frühere Hauptstadt der Juden, gehört jetzt meinem Herrn, dem römischen Kaiser. Bekannt ist auch, dass er sich bemühte, wenn zum Teil auch mit Gewalt, die Ruhe in diesem kritischen Gebiet aufrechtzuerhalten. Und das tat er ja auch, als er mit den jüdischen Führern, den Führern der jüdischen Gemeinschaft zusammenkam, oder sie zu ihm kamen und sich beklagten über diesen Jesus, dass er behauptet habe, er sei der König der Juden. Also gewissermaßen eine Konkurrenz zum römischen Kaiser. Er verhörte Jesus, um zu erkennen, ob wirklich Gewalt, ob wirklich Gefahr für den Kaiser und dessen Herrschaft von ihm ausging. Und er verurteilte Jesus erst dann, als die Unruhe in gewissen Kreisen der Juden zu eskalieren drohte. Dass er dabei gegen die von ihm selbst erkannte Schuldlosigkeit Jesu handelte, dass er auch bei anderen Gelegenheiten in unangemessener Weise auf das Verhalten der Juden und der Samariter reagierte, das spricht eigentlich nicht gegen seine Kaisertreue, vielleicht sogar dafür. Es zeigt vielleicht nur vor allem seine Unfähigkeit, eine allseitig gute Lösung in diesem Konflikt zu finden. Und es zeigt sicherlich auch sein Bemühen, alles zu tun, um seine gute Stellung zu wahren, unter allen Umständen, die geschehen mögen. Der Apostel Paulus gab der damaligen Gemeinde, und wir dürfen das auch auf uns sicherlich übertragen, Ratschläge, wie wir als Arbeiter, als Arbeitnehmer, würde man heute sagen, uns gegenüber unserem Vorgesetzten verhalten sollen. Er tat das im Epheserbrief, im 6. Kapitel lesen wir davon, in Ratschlägen, die er den Sklaven gab, wie sie sich ihrem Herrn gegenüber verhalten sollten. Da heißt es im Epheser Kapitel 6, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herrn mit Furcht und Zittern, in Einfalt eures Herzens, als dem Christus. Nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht den Menschen. Paulus rät also den Sklaven, den Arbeitern der damaligen Zeit, dass sie ihrem Herrn von Herzen dienen sollen und nicht nur oberflächlich. Auch in dieser Hinsicht kann uns Pilatus, wenn wir seinen Dienst seinem Herrn, dem römischen Kaiser gegenüber, uns ansehen, ein gewisses Vorbild sein. Gewiss, so wie wir das von Paulus hörten, sollen wir als Christen das tun, indem wir diesen Dienst nicht in erster Linie für unseren Herrn, irdischen Herrn, unseren Arbeitgeber tun, sondern in erster Linie für unseren himmlischen Herrn. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn im Himmel und nicht den Menschen. Wir sollen also unsere Arbeit tun letzten Endes in erster Linie für Gott. Diese Verantwortung vor Gott, die Pilatus nicht kannte, auch Arbeitgebern gegenüber, die nicht unbedingt die angenehmsten sein müssen, diese Verantwortung vor Gott kann uns dazu bringen, dass wir in unserem Eifer, in unserem Bemühen, unserem Vorgesetzten zu gehorchen, nicht zu weit gehen, sondern dass wir immer danach fragen, was Gott dazu sagt. Denn wir sollen ja Gott mehr gehorchen als Menschen. Ein zweiter Punkt. Trotz des Bemühens, in erster Linie seinem Herrn zu dienen und dabei, wie wir schon sagten, seine Stellung, seinen Vorteil zu wahren, bemühte sich Pilatus auch, den Vertretern des Volkes, des jüdischen Volkes, unter dem er einfach jetzt leben musste als Präfekt, über das er gestellt war, entgegenzukommen, ihren Glauben auch zu respektieren. Wir hörten, er war bereit, schon am frühen Morgen die Führer des jüdischen Volkes zu empfangen. Er war bereit, sogar zu ihnen hinauszugehen, weil diese jüdischen Führer wegen des Feiertages nicht in sein Haus hineinkommen konnten. Er war bereit, ihnen nach ihrer Tradition an diesem großen bevorstehenden Feiertag, dem Passahfest, ihnen einen Gefangenen freizugeben. Er war dann bereit, auch das haben wir gehört, diesem jüdischen Ratsherrn Arimathia den verstorbenen Jesus zu übergeben. Und er war es auch bereit, dann den jüdischen Führern, als sie an ihn herantraten und um die Sicherung des Grabes Jesu baten, auch eine Wache zur Verfügung zu stellen, um das Grab zu bewachen. Er kam ihnen also, soweit das nur irgend ging, entgegen. Wir wollen uns fragen, wie weit wir im Kontakt mit Nichtchristen, Atheisten oder Angehörigen anderer Religionen und auch mit Angehörigen anderer Völker bereit sind, diesen entgegenzukommen, sie zu achten und das Mögliche für sie zu tun. Auch dann, wenn wir über sie gestellt sind, wenn sie also letzten Endes von keine Rechte geltend machen können. Es ist nicht notwendig, dass wir dazu in andere Länder gehen müssen, wie Pilatus in das Land der Juden und der Samariter. Wir haben heute genügend Nichtchristen, Angehörige anderer Religionen, Ausländer in unserem Land. Inwieweit kann uns mit diesem seinem Entgegenkommen Pilatus durch sein Verhalten ihnen gegenüber vielleicht auch Vorbild sein? Ein dritter Punkt. Pilatus war durchaus bereit, dem Angeklagten Jesus gegenüber Gerechtigkeit walten zu lassen. Ihn wirklich gerecht zu richten, ihn anzuhören, seine Gegner anzuhören. Und er war auch bereit, ihn freizusprechen. Dass er damit die Frage nach dem, was Wahrheit ist, nicht als lächerlich betrachtete. Auch wenn er von der richtigen Beantwortung nicht überzeugt war. Das unterstreicht noch einmal seine Aufrichtigkeit anderen gegenüber. Auch wenn er über sie gestellt war, also eigentlich eigenmächtig handeln konnte. Dass er sich dann doch gegen die wenigstens teilweise erkannte Wahrheit wandte, entsprach vielleicht seiner Staatsräson, seinem Bemühen, seinem Kaiser zu entsprechen. Seiner Kaisertreue, könnte man vielleicht sagen. Vor allem aber eben natürlich auch seinem Bemühen, seine Stellung zu wahren und basierte natürlich auch auf der Nichtanerkennung einer Verantwortlichkeit gegenüber Gott. Wir wollen uns fragen, inwieweit wir bei der Beurteilung unseres Verhaltens, unserer Lage, und der anderer Menschen und ihres Verhaltens uns gegenüber immer gerecht vorgehen. Immer auf der Grundlage der Wahrheit bleiben. Der Wahrheit, die uns Jesus gelehrt hat, von der er selbst sagt, dass er die Wahrheit sei und die uns eben sein Wort erläutert. Folgen wir ihr, wahren wir Gerechtigkeit auch in kritischen Situationen. Dann, wenn es um nichts geht, ist es leicht, gerecht zu sein. Aber in kritischen Situationen, und das damals war bestimmt eine kritische Situation, ist das nicht so einfach. Es ist interessant, dass uns die Bibel sagt, dass selbst Gott in seinem Kampf gegen das Böse Gerechtigkeit wahrt. Wir lesen im Buch des Propheten Jesajas im 59. Kapitel: Und der Herr sah es, und es war böse in seinen Augen, dass es kein Recht gab. Und wie reagierte er darauf? Zwei Verse weiter heißt es: Er, Gott, zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer. Das heißt, Gott antwortete auf das unrechte Verhalten seiner Feinde mit Gerechtigkeit. Inwieweit tun wir das auch? Ein weiterer Punkt. Wir hatten von Pilatus gehört, dass er offen seine Meinung vertrat. Das, was er als richtig erkannt hatte, auch dann, als er merkte, dass das der allgemeinen und erwünschten Meinung der jüdischen Führer widersprach. Es hieß ja, dreimal erklärte er ihnen gegenüber, dass er an diesem Jesus nichts Böses finden könne. Er spricht davon, dass Jesus ein Gerechter sei, dass er keine Schuld an ihm fände. Gewiss befand er sich zunächst in einer vorteilhaften Situation. Er war der Herrscher, ihm standen Soldaten zur Verfügung, die ihn schützen konnten. Und trotzdem war es für ihn riskant, diese nicht erwünschte Meinung zu hören, zu sagen. So zu handeln, wie er als richtig erkannt hatte. Und schließlich lenkte er ja auch ein, weil es riskant war, und handelte gegen diese seine Erkenntnis. Die Tatsache, dass er dann, als es darum ging, über dem Kreuz anzumerken, warum dieser Jesus verurteilt wurde, zum Ausdruck brachte, dass er der König der Juden sei und nicht so, wie es die jüdischen Führer erwarteten, dass er gesagt habe, er sei der König. Das zeigt noch einmal, dass er bei seiner Meinung über diesen Jesus geblieben war. Und wir wollen uns fragen, sind wir immer bereit, unsere als richtig gefundene Überzeugung auch öffentlich zu vertreten. Auch dann, wenn das mit einem Risiko verbunden ist. Auch dann, wenn wir uns nicht in solcher vorteilhaften Stellung befinden, wie das bei Pilatus der Fall war. Gewiss, wir geben vielleicht nicht immer gleich klein bei. Aber wie oft tun wir dann das, was uns das Beste erscheint, nämlich, dass wir schweigen. Und auf einen letzten Punkt möchte ich eingehen bei Pilatus. Er ließ sich durch die Aussagen Jesu über dessen Reich und dass ihm, dem Pilatus, die Macht von oben gegeben worden sei und wohl auch durch diese Warnung durch seine Frau auf der Grundlage ihres Traumes durchaus beeindrucken, wenn er dann auch nicht danach handelte. Wenn wir etwa durch das Wort der Predigt oder durch das Wort der Bibel, was wir lesen, oder durch das Wort von anderen Menschen gewarnt werden, hören wir auf solche Warnungen, auf solche Mahnungen, erwägen wir sie zumindest, ob sie gut gemeint sind, fragen wir aufrichtig danach, ob nicht Gott dahinter steht. Ich darf diese kurzen Ausführungen über Pontius Pilatus und über das, was wir daraus lernen können, zusammenfassen. Pilatus hatte eine beachtliche, nicht eine ganz hohe, aber doch eine beachtliche Stellung in seinem Leben erreicht. Statthalter über ein römisches Territorium zu sein und dazu noch über ein solches problematisches, Judäa, Samaria, das war schon etwas. Und er führte die damit ihm übertragenen Aufgaben bis zu einem gewissen Grade zumindest vorbildlich aus. Sicherlich hatten er und seine Familie davon Vorteile. Einen Vorteil hatte er ganz gewiss, nämlich dass er durch das jüdische Volk, durch seinen Glauben, durch die geistlichen Führer der Juden etwas über den einen Gott der Juden, über den Schöpfergott, über den Gott Israels erfahren konnte. Und noch mehr, durch die Gegenüberstellung mit Jesus konnte er diesen einen Gott sogar persönlich kennenlernen. Er nutzte diese Vorteile nicht aus, reagierte nicht auf die Warnung seiner Frau, handelte gegen besseres Wissen, sicherlich auch um seine Stellung zu sichern. Das unrühmliche Ende seiner Funktion, seiner Abberufung und vielleicht auch ein schreckliches Lebensende, das waren bereits Strafen auf diese seine Verhaltensweise. Wir wissen nicht, wie Gott im letzten Gericht über ihn entscheiden wird. Wenn ich so über dieses Verhalten, über das Leben des Pilatus nachdachte, fiel mir ein, eine andere Persönlichkeit, ganz andere Persönlichkeit, aber wo doch manches gemeinsam ist, nämlich Charles Darwin. Am Büchertisch war, ich weiß nicht, ob es noch liegt, diese kleinen Biografien über ihn, auf Anlass dieses Jubiläums jetzt, dieses Jahres zu haben. Das heißt es am Ende dieser Betrachtung: Darwin kannte das Evangelium sowohl durch seine eigene intellektuelle Auseinandersetzung als auch durch das Leben seiner Frau, die die Schicksalsschläge durch ihre Beziehungen zu Jesus Christus bewältigen konnte und die ihre Aufgabe darin sah, den Schwachen das Leben erträglicher zu machen. Darwin kannte beides, den Glauben und den intellektuellen Zweifel, und entschied sich gegen den Glauben an Jesus Christus. Interessant ist, sowohl bei Darwin als auch bei Pilatus, dass beide die Gelegenheit hatten, Jesus, das Evangelium von Jesus zu hören. Interessant ist auch, dass beide durch ihre Frauen, man kann wohl sagen, gewarnt, gemahnt wurden. Traurig ist, dass beide in ähnlicher Weise auf diese Vorteile, die sie hatten, ablehnend reagierten. Für uns ist es letzten Endes nicht entscheidend, interessant, aber nicht entscheidend, wie Pilatus und wie Darwin handelten. Entscheidend ist unsere persönliche Reaktion auf Gottes Anspruch an uns. Wie reagierten wir auf diesen Anspruch und wie reagieren wir jetzt, wenn Gott zu uns spricht? Vielleicht können wir aus diesen Biografien dieser beiden Männer lernen, richtig zu reagieren.